Ja, zunächst erstmal herzliche Grüße aus Bad Doberan. Man hätte ja heute auch locker so aus dem verschneiten Walde komme ich her singen können. Also das war schon ein bisschen anspruchsvoll heute. Gut, wir haben eigentlich schon ganz viel gehört. Das war eine ganz tolle Hinführung schon auf das, was wir bedenken wollen. Du hast schon die Jesaja-Verse vorgelesen, das wäre eigentlich der Predigttext gewesen, eigentlich. Aber beim Vorbereiten dieser Predigt habe ich gemerkt, da muss ich mit Nils Termine ausmachen, so ungefähr 3 bis 4 Sonntage hintereinander, weil das wird eine Serie, müssen wir mal sehen. Deswegen aber eigentlich genau in diesem Zusammenhang, das ist ja also auch Jesaja 35, also Israel im zukünftigen Reich Gottes, wunderbares Kapitel. Danach geht es dann in Jesaja ja mit Hiskia weiter, aber ein wunderbares Einschubkapitel über prophetische Hauptaussagen. Wunderbar, werden wir machen, also das planen wir. Aber in diesem Zusammenhang genau der gleiche Text mit zu sehen, den wir heute auch schon gehört haben. Und da wird uns heute ein einziges Wort beschäftigen. Advent heißt ja eigentlich so Ankunft, erwarten. Irgendwo trifft sich da immer ein Ereignis mit einem anderen. Ja, Himmel trifft Menschheit, könnte man auch umschreiben. Und wenn wir in dieser Zeit an dieses Wort denken, dann vergegenwärtigen wir uns ja immer, dass Christus in diese Welt gekommen ist. Aber wie sagte mal ein ganz lieber Bruder zu mir, ach weißt du, Advent ist ja eigentlich immer, denn Christus ist ja immer bei uns angekommen. Und jetzt gehen wir mal in den Text, aus dem wir das Wort für die Predigt herausnehmen, und auch das habt ihr heute schon gehört. Und es werden Zeichen sein, und das ist so ein Paralleltext auch zu Jesaja 35, und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen und auf der Erde, Bedrängnis der Nationen in Ratlosigkeit, bei brausendem Meer und Wasserwogen. Während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen, in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Wir müssen diese Verse ja erstmal zunächst einsortieren. Wo gehören die eigentlich ganz genau hin? Das sind ja Bestandteil der Ölbergrede Jesu an seine Jünger. Und diese Rede handelt von den zukünftigen und letzten Dingen. Sie betreffen natürlich, Jesus war Jude und es geht um das Volk Gottes. Sie betreffen in allererster Linie natürlich das Volk Gottes. Gemeinde gab es damals noch nicht, die war zwar geplant, wird ja auch immer so ein bisschen schon auch immer so gemutmaßt, naja, Gemeinde war der letzte Ausweg für Gott, weil die anderen haben ihm nicht zugehört. Da hat er dann eben die Heiden genommen. Nein, das war alles geplant, sauber und ordentlich vorgedacht. Also ist das auch schon ein Text für uns. Und ich möchte mit euch so ein paar Perlen aus diesem Text heraussuchen. Wenn wir jetzt diese Verse in der Einordnung mal nehmen, was die prophetischen Aussagen Daniels aus 1. Thessalonicher und aus Johannes 14 und Markus 16, wenn man das alles mal zusammennimmt, könnt ihr heute Nachmittag irgendwann mal lesen, dann ergibt sich im Prinzip folgendes Bild. Christus wird die Kinder Gottes, also die wiedergeborenen Menschen, zu sich ziehen. Wann das sein wird, wissen wir nicht, aber es wird sein. Es gibt viele Hinweise, dass wir nicht am Anfang, sondern eher am Ende der Zeiten leben. Und die letzte Jahrwoche aus der Prophetie Daniels wird mit der Entrückung der Gemeinde ja eingeleitet. Das folgt dann eine schwere Zeit der Trübsal Buch der Offenbarung kann man die Gerichte nachlesen. Und zum Ende dieser Zeit nach Harmagedon wird Christus wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Es erfolgt das Gericht über die Völker, der gläubige Überrest Israels und eine große Volksmenge, die sich während der Trübsal zu Christus bekehrt haben, werden gerettet. Und das ist dann, so war jetzt der prophetische Schnelldurchlauf, der Beginn für das tausendjährige Friedensreich. Und da hinein spielt übrigens dann nachher auch Jesaja 35. Also es ist ein wunderbares Gemälde, was man da dann zeichnen kann, aber heute erstmal ein Blicklicht aus dieser Zeit davor. Diese Verse sind also an die gerichtet, die in der Trübsal leben und dann Christus wiederkommen sehen. Und diese Zeit trägt den Namen Trübsal oder Drangsal zurecht. Alles geht drunter und drüber, da hat nichts mehr Bestand. Als ich mal in einem Referat, da ging es um Evolution oder Kreation, etwas sagen musste, da ging ich so ein bisschen auf die Göttlichkeit der Naturgesetze ein. Das ist ja so für den atheistischen Naturwissenschaftler ja das Unding schlechthin, dass sich Gott auch noch die Naturgesetze ausgedacht haben soll, reicht die Bibel nicht. Aber das Gegenteil ist ja der Fall. Stellt euch vor, wir würden so ein paar Naturgesetze mal wegstreichen. Also die Flamme würde nicht nach oben leuchten, sondern sonst wohin. Ja? Oder es würde einfach die Gravitation mal ausgehebelt werden. Sollte man sich mal antun. Also es gibt ja so Gravitationssimulatoren, wo man dann einfach mal für ein paar Sekunden schwerelos ist. Das ist wahrscheinlich eine ganz interessante Erfahrung. Wir könnten uns nicht mehr orientieren. Wir könnten nicht mehr unser Leben gestalten, wenn Gott nicht diese Ordnungen gesetzt hätte. Wenn er nicht gesagt hätte, damit die unten auf der Erde überhaupt zurechtkommen, schaffe ich die Gravitation, damit das, was ich hier hinstelle, auch morgen noch da steht, wenn es keiner weggenommen hat. Und der Ort, auf dem wir leben, diese Erde, ist ja so privilegiert. Es gibt in der ganzen Galaxie keinen, das haben Wissenschaftler mathematisch ausgerechnet, die mit Gott eigentlich nichts am Hut hatten. Es gibt nur einen Ort, wo man eigentlich Leben möglich machen kann. Das ist die Erde. Hier stimmt alles. Temperatur und. Alles ist perfekt ausgerichtet. Also es gibt viele Dinge, die Gott so gemacht hat, dass wir uns zurechtfinden, dass wir uns hier unser Leben gestalten können. Aber wie fragil das ist, haben wir beim letzten größeren Erdbeben gesehen. Da ist wieder die Erdachse um ein paar Millimeter verrückt worden und das führt wiederum zu erheblichen Schwankungen, was die klimatischen Veränderungen anbelangt und. Das bedeutet nicht, dass die vier Jahreszeiten aufhören werden. Das hat Gott immer zugesagt, bis ans Ende der Welt. Aber wir merken ja selber, dass schon das eine oder andere nicht mehr so ist, wie es vielleicht mal früher war. Das ist die Umweltkomponente. Da haben wir ja noch keine Probleme. Aber dann, so lesen wir in dieser Ölbergrede, wird auch zwischenmenschlich eine Menge passieren. Und da ist für mich jetzt der Einschub, ist denn das überhaupt der Text für uns? Betrifft es nicht nur die, die als Gemeinde nicht von Christus entrückt worden sind? Und nach Timotheus ist aber jedes Wort für uns gut und nützlich, dass wir es bedenken. Und auch dieser Text hat eine Menge an Aussagen, die wir mit in unseren Alltag hineinnehmen können. Ich würde das sogar noch ein bisschen intensiver sagen, wie du das vorhin gesagt hast, mit die Christen laufen immer ziemlich bedrückt herum, Häupter erheben. Eigentlich ist das der perfekte Text für ein Coaching-Seminar. Ja, mal so richtig die Köpfe nach oben nehmen und schauen, was da passiert. Und ich glaube, wir müssen immer mehr auch uns dazu Mut machen, nicht in der Ecke zu stehen und zu sagen, ja, da wird bald was passieren, sondern wirklich die Häupter hochzunehmen und zu sagen, Christus wird uns bald rufen. Und es wäre gut, wenn du und du und du dabei bist. Also Mut für die Texte, die eigentlich nicht an uns gerichtet sind, weil ich hoffe, dass wir alle dann schon im Himmel sind, bei Christus sind, aber trotzdem diese Bedürftigkeit der anderen Menschen zu erkennen, dabei zu sein. Wir haben also eine Situation, in der nichts mehr stabil sein wird, und in diese Situation spricht dieser Text hinein, wo alles wanken wird, wo zwischenmenschlich alles kaputt sein wird. Wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, so blicket auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Und das soll eigentlich das Wort sein, das wir heute bedenken wollen. Erlösung. Wenn man jetzt diese Drangsalzeit nimmt, dann ist Erlösung eigentlich das Wort wörtlich zu nehmen. Also auch im tiefsten Sinn des Wortes. Erlösung. Erlösung von der Drangsal. Müssen wir erlöst werden von unserer Drangsal? Haben wir eigentlich Drangsal in unserer Zeit? Was bedeutet Erlösung? Niemand wird ja letztendlich sein Ende voraussagen können, es sei denn, er bereitet seinem Leben ein Ende. Aber auch das läuft dann nicht immer so ab wie geplant. Für den einen unter uns bedeutet der Tod eine Erlösung von Schmerzen, von Krankheit. Für den anderen ist es eine Erlösung, endlich nicht mehr arbeiten zu müssen. Also das Schönste an den derzeitigen Geburtstagen ist ja, dass man sich der Rente um ein Jahr nähert. Und für den anderen ist es eben auch eine Erlösung, wenn irgendwann dann doch wieder Arbeit da ist, weil die Arbeitslosigkeit ein Ende hat. Es gibt also unterschiedliche Belegungen, unterschiedliche Ebenen für das Wort Erlösung. Was meint nun die Bibel, wenn sie von Erlösung spricht? Römer 3, Vers 22 lesen wir: Es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Das ist das Schöne an der Bibel. Es hat immer eine schöne Funktion, das Wort. Es nordet uns ein. Es reguliert uns erstmal auf Null. Keiner könnte von sich aus behaupten, ich bin bereits erlöst, weil ich es gemacht habe. Es gibt keinen, der sich selber erlösen kann. Das ist auf der einen Seite tröstlich und auf der anderen Seite aber auch wichtig in dem Gespräch mit anderen. Es ist keiner da, alle haben gesündigt und keiner erlangt die Herrlichkeit Gottes durch sich selbst, sondern alle, die sie erreichen werden, erreichen sie durch seine Gnade, gerechtfertigt durch seine Gnade. Das bedeutet, dass dieser Text dann doch auf einmal und plötzlich nicht mehr nur für die geschrieben steht, die in der Drangsalzeit leben. Das kann ja durchaus sein. Es kann passieren, dass Menschen, die wir hier kennen, durch diese Zeit müssen. Aber es kann auch genauso gut sein, dass wir diesen Text so auf uns anwenden, dass wir gar nicht bis dahin müssen, sondern dass wir unsere Erlösung schon vorher klar machen. Und dazu macht dieser Text eben auch Mut. Zwei Aspekte dazu. Wenn keiner unter uns ist, der sich mit seinem Leben einen Platz im Himmel erarbeiten könnte, also keiner die Herrlichkeit Gottes erlangen kann, das haben wir ja gelesen, dann haben wir die Wahl, eine Rechtfertigung im Glauben anzunehmen oder den dunklen Weg zu nehmen. Wir haben in Jesaja 35, das vielleicht nochmal aus Jesaja 35 gehört, über den Weg, über den heiligen Weg. Das ist ein wunderbarer Bogen, der sich aus dem Alten Testament bis ins Neue Testament hinüberzieht. Im Neuen Testament, also überhaupt, als die ersten Gemeinden sich gegründet haben, Wie wurden die da genannt? Das waren die, die den neuen Weg gegangen sind. Ja? Da ist so viel drin. Also dieser Weg steht zur Auswahl. Es ist also völlig unabhängig davon, ob ich mich in meinem Leben in irgendeiner Form abrackere oder ob ich mir Mühe gehe oder ob ich der gute Humanist zu sein versuche, sondern es ist einzig und allein meine Entscheidung für diesen Weg oder gegen diesen Weg. Und ich habe lange nachgedacht, was macht denn so eine Entscheidung aus? Kann man das irgendwie mathematisch ausdrücken? Gibt es da nicht irgendwie eine Hilfe für jemanden, der nicht weiß, was er tun soll? Und da helfen uns die Psalmen weiter, die da eben sagen, dass in jeden von uns die Herrlichkeit Gottes hineingelegt ist. Wenn wir also auf unser Herz hören, wenn wir also darauf hören, was wir in uns spüren, eine Sehnsucht nach Frieden, dann können wir diesen Frieden nur dann erlangen, wenn wir zu dem gehen, der uns gemacht hat. Und das ist dieser innere Zusammenhang einer Entscheidung, die wir treffen. Wir können keine rationale Entscheidung treffen. Wir können nicht sagen, dieser Weg, der ist ganz gut, den möchte ich. Der wird wenig Bestand haben. Diese Entscheidung muss ganz tief im Herzen fallen. Ich glaube, es ist ein wichtiger Zusammenhang, dass wir diese Gnade nicht einfach nur annehmen, sondern dass wir sie in unser Herz hineinlassen. Dass wir wirklich mit dem ganzen Ich, mit unserem ganzen Dasein, mit allen Elementen, die uns ausmachen, dass wir da Ja sagen. Die Erlösung ist in Christus. Erlöst werden wir von der Unmöglichkeit, in die Herrlichkeit Gottes zu gelangen. Als ich damals mir diese Fragen gestellt habe, so als ich in der Situation war, mich irgendwann zu entscheiden, für mich war der Eintritt in diese Fragerei eigentlich immer nur, warum ist das alles so? Wozu leben wir hier eigentlich? Wozu bin ich eigentlich? Also das waren vielleicht so ein bisschen Sinnkrisen im Leben und so, das mag sicherlich alles sein, aber die große Frage war eigentlich, wozu bin ich hier? Also diese Sinnhaftigkeit meines Lebens. Und das ist der Einstieg für die Frage, wohin gehe ich? Und die kann ich nur mit der Erlösung Christi beantworten. Anders geht es nicht. Und da müssen wir dann wiederum verweilen. Man könnte jetzt ja sagen, ja gut, das hast du jetzt alles schön erklärt, aber es gibt auch gute Menschen. So, machen wir denn mit denen? Nur wer seine Erlösungsbedürftigkeit realisiert hat, und das ist der zweite Aspekt, wird sich auch um seine Erlösung kümmern. Das klingt hart, aber es ist leider so. Das ist der einzige Akt in der Rettung eines Menschen, sich genau darüber Gedanken zu machen. Das ist das einzige aktive Element. Komm, wenn du erkannt hast, dass du Erlösung brauchst. Wenn ich meine Erlösungsbedürftigkeit nicht erkenne, werde ich das Erlösungswerk, werde ich die Gnade unseres Herrn nicht verstehen. Verstehen sowieso nicht, aber ich werde sie auch nicht annehmen können. Es wird für mich keine Relevanz haben. Wir alle kennen Menschen, die gehen durchs Leben und glauben, sie machen alles richtig. Ich habe einen Haufen davon kennengelernt. Das sind dann immer die, denen ich dann so kurz, auch so vorm Ende ihres Lebens, das ist ja dann meistens abzusehen in meinem Beruf, wenn man ihnen dann mal einfach die Frage stellt, glauben Sie eigentlich an Gott? Ihr könnt euch nicht vorstellen, also nicht wissen ist ja auch eine Komponente, also ist einfach nicht zu wissen, also die sind ja ganz arm dran, deswegen ist es ja auch wichtig, dass wir sowas machen, Advent feiern und. Ja, einladen, das Wort unter die Leute bringen. Das ist ganz wichtig, weil es gibt wirklich Leute, die wissen nicht, was hier läuft. Das ist eine Komponente. Aber die andere Komponente, das ist die, über die wir hier was gelesen haben. Das sind die, die ihre Erlösungsbedürftigkeit nicht kennen, nicht darum wissen, dass sie erlösungsbedürftig sind. Das war leider eben auch noch ein Kollege, ist ja besonders schmerzhaft, der hat bestimmt vielen Menschen geholfen. Die Aussage war, wenn es da oben wirklich einen Gott gibt, dann wird er ja so viel Ehre im Leib haben, dass er mich, der ich doch so viel Gutes getan habe, in den Himmel lässt. Boah, der hat seine Erlösungsbedürftigkeit nicht erkannt. Nachdem meine Sprachlosigkeit dann ein bisschen weg war, ob dieser Aussage, habe ich dann versucht, den einen oder anderen Kritikpunkt anzubringen. Ob er denn wirklich glauben würde, dass es keinen Gott gibt und wer das denn hier wohl alles um ihn herum gemacht hat. Und ob er sich nicht schon mal gefragt hat, warum Leben überhaupt Leben ist und. Er endete mit ein paar Fragen, die er sich dann schon gestellt hat, aber ich weiß nicht, wie das ausgegangen ist. War 3 Wochen später tot. In Epheser 1, Vers 7 lesen wir auch wieder Thema Erlösung. In ihm haben wir Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Auch hier wieder der Fokus darauf, dass das, was Christus am Kreuz getan hat, nicht irgendetwas war, wo wir sagen, naja, musste das wirklich sein? Höre ich sogar aus evangelikalen Kreisen. Ja, es musste sein. Es musste sein. Wenn wir das Mahl des Herrn feiern, erinnern wir uns daran, dass Christus für uns gestorben ist. Und das ist eigentlich fast ein bisschen zu wenig. Christus hat sich im Vollbesitz seines Geistes für uns hingegeben. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Er hätte bis zum letzten Augenblick sagen können, stopp. Ich habe gezeigt, dass ich in der Lage bin und jetzt steige ich mal vom Kreuz herunter. Nein. Er hat das alles durchlitten und hat alles für uns am Kreuz getan. Die Parallele zu Abraham, der seinen Sohn opfern wollte, der hätte es getan. Da greift Gott ein. Und das ist schon eine riesige Vorschattung auf das, was auf Golgatha passiert ist. Nein, Abraham, du nicht. Ich weiß, dass du es gemacht hättest und deshalb werde ich dich segnen. Und in dir werden gesegnet sein alle Völker. Und genau das ist passiert, als der wahre Vater den wahren Sohn geopfert hat. Das war die Vorschattung in Abraham. So weit geht das zurück. Christus hat diesen Prozess eindeutig wahrgenommen. Er hat auf Betäubung verzichtet, er hat sein Leben dahingegeben, war im Todestal und das Opfer wurde angenommen. Und wenn du noch keine Beziehung zu Gott hast, dann wirst du irgendwann an eine Stelle in deinem Leben kommen, da wirst du merken, dass Erlösung nötig ist. Und man sollte dann eben nicht bis an das Ende der Trübsal, auf die sich der Text bezieht, warten. Das könnte nämlich auch schief ausgehen, weil Trübsal ist da wirklich Drangsal. Das übersteigt alles von dem, was wir meinen, jetzt schon Drangsal zu sein oder Drangsal zu haben. Und der, wenn er heute etwas von Gott erfährt, derjenige sollte genau so weitermachen und sollte sich genau diese Fragen stellen, bis zu diesem Punkt, wenn ich Erlösung brauche, dann kann ich nur zum Kreuz gehen, zu nichts anderem. Sind wir uns aber unserer Erlösung bewusst, also die, die wir jetzt schon doch eine Zeit lang mit Gott unterwegs sind? Oder ruhen wir uns vielleicht sogar ein bisschen auf dem einmal gegebenen Versprechen aus? Oder haben wir sogar die Vorstellung, dass, naja, Drangsal, Trübsal, das wird uns schon nicht treffen, morgen früh gegen 8 Uhr, na, besser gegen 9 Uhr wird Christus wiederkommen, so nicht wiederkommen, aber er wird die Gemeinde rufen. Nee, morgen noch nicht, nächste Woche wäre ganz gut, da ist noch Platz im Terminplan und da wird er die Gemeinde zu sich rufen und dann machen wir es uns da oben bequem und gucken mal, wie so Trübsal und Drangsal da unten auf der Erde so losläuft. Da gibt es einen, der hat das so gemacht. Jona, der hat sich das bequem gemacht. So, Gott, jetzt lass mal, so, aber richtig, lass mal krachen. Wir dürfen uns auf dem, was wir mit Christus erlebt haben, was wir mit Christus, ja, erlebt haben, was wir mit ihm gewonnen haben, was wir mit ihm geschenkt bekommen haben, das dürfen wir nicht aufs Spiel setzen. Wir müssen uns unserer Erlösung immer wieder bewusst sein. Und deswegen erhebt eure Häupter. Reichtum seiner Gnade. Da spiegelt sich das, denke ich, ganz doll wider. Christus ist gekommen als Hohepriester der zukünftigen Güter, Hebräer 9, ab 11, und ist durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist. Also wir sind jetzt wieder im alttestamentlichen Bild. Das nicht mit Händen gemacht ist, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, weil es ist göttlich, Christus ist göttlich, es war nicht irgendetwas Irdenes, gezeugt durch den Heiligen Geist. Und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat eine ewige Erlösung erfunden. Sind wir uns immer dessen bewusst, wenn wir wieder mal hingefallen sind und in dieser Vergebung leben dürfen? Sind wir uns dessen eigentlich immer wieder bewusst? Manchmal habe ich das Gefühl, wir machen das wie Israel. Ja, die sind dann also immer zu bestimmten Zeiten, wurde dann ein Opfer und das Räucheropfer insbesondere zur Vergebung der Sünden und fertig. Das hat sich so ein bisschen traditionell dann auch entwickelt, dass dann zum Beispiel das Mahl des Herrn als Vergebung der Sünden gefeiert wird. Das ist verkehrt. Wir können nicht immer so, Beichte ist auch wirklich gut, das, ich habe auch gar kein Problem mit der Beichte, aber nicht dieses, ich gehe jetzt mal beichten, dann bin ich wieder frei für die nächste Woche. So. Dann wird die Liste wieder geführt und dann, oh, na gut, komm mit auf die Liste. Und ich glaube, wir sind uns manchmal nicht dessen bewusst, dass wir nicht diesen Sündenbock haben im alten Volk Israel, so nach dem Motto, der wurde dann durch den Priester mit dem Blut besprengt und ab in die Wüste geschickt und dann waren die Sünden weg. Das Opfer, das Christus gebracht hat, ist viel, viel größer, viel allumfassender. Und wir sind uns manchmal dessen vielleicht gar nicht so bewusst. Wir benutzen dann Christus viel mehr so als, ich sage das mal ganz bewusst in Anführungsstrichen, so als Vergebungsautomat. Wir gewöhnen uns diesen Automatismus an. Ich habe Mist gebaut. Naja, ich kann ja zu Christus gehen. Ein für alle Mal ist er in das Heiligtum hineingegangen und hat eine ewige Erlösung erfunden. Das ist nicht etwas, was man heute nimmt und das reicht dann bis nächste Woche. Nein, das ist allumfassend. Wir sind befreit von der Sünde, von diesem Gesetz der Sünde in uns. Wir werden immer wieder hinfallen, das ist richtig. Aber es sollte uns umso schmerzhafter bewusst sein, dass darum Christus dieses Opfer bringen musste. Weil sonst würden wir immer noch jede Woche einen Ziegenbock in die Wüste schicken, einen Sündenbock in die Wüste schicken müssen. Und ich möchte so ein bisschen den Fokus auf dieses allumfassende, allgegenwärtige Opfer mal lenken, das Christus für uns am Kreuz erwirkt hat. Und wir uns dessen wirklich immer wieder neu bewusst sein sollen. Hebräer 9 sagt noch weiter aus, denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf die Unreinen gesprengt zur Reinheit des Fleisches heiligt, und das ist immer das Schöne an der Bibel, ich habe das jetzt versucht in 5 bis 10 Sätzen zu sagen und hier steht es in einem Satz, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Also, wir waren bei Erlösung. Erlösungsbedürftigkeit ist extrem wichtig, die überhaupt erstmal festzustellen, für sich anzunehmen, das ins Herz zu lassen, auf Christus zu gucken, diese Gnade anzunehmen, tief und fest und vollständig und ganz. Und dann nicht wie so ein Duracell-Hase immer durchs Leben rasen, paar Mal hinfallen, schnell zu Christus laufen, Taler rein, zack, einmal einarmiger Bandit und Vergebung. Gut, weiterlaufen. Nein, das ist ein Automatismus, den Gott gar nicht will. Wir sind allumfassend befreit. Und genau darin soll sich das widerspiegeln in unserem Leben. Natürlich ist das nicht alles optimal, was wir machen. Und wir sind trotzdem nach wie vor Sünder, ja. Aber ich will einfach mal so diesen Fokus auf Christus als den, der uns befreit hat, zu einem Leben, das Sünde ja gar nicht mehr meint. Wenn Paulus das so schreibt, in mir kämpfen zwei, die Dinge, die ich will, die ich vom Geistlichen her will, die tue ich nicht, aber das Böse tue ich, dann sind das diese beiden Naturen. Und wenn Christus in uns wohnt, wenn Christus uns frei gemacht hat, dann wird diese Natur, diese geistliche Natur in uns viel, viel größer werden. Dass wir da alle noch unvollkommen sind, ja, Vollkommenheit wird es im Himmel geben. Halleluja. Aber hier leider noch nicht. Aber je mehr wir auf Christus als den schauen, der alles getan hat, umso mehr wird das groß in uns und wird es groß in unserem Leben und wird letztendlich alle Bereiche unseres Lebens verändern, Stück für Stück. Wir müssen gar nicht mehr Sünde tun. Dass das, Paulus sagt, dass das Fleisch in uns aber ganz schön stark ist. Oder wie sagte mal jemand, dass der olle Adam immer noch ganz schön gut zappeln kann nach dem Wassertod. Das wissen wir alle. Aber deswegen macht dieser Text ja so viel Mut, die Häupter zu erheben, weil die Erlösung naht. Und in diesem Fall auch die Erlösung von dem, was in uns widerspenstig ist, von dem, was uns von Christus abbringen will. Es gibt ja immer noch einen Widersacher, der ganz gerne möchte, dass sein Part in uns eine größere Rolle spielt. Das ist eine sehr schöne Parallele hier im Hebräerbrief zu den Opfern des alten Bundes. Und wenn man dieses mal so richtig tief durchdenkt, dann wird einem klar, warum uns Christus neue, schneeweiße Gewänder anzieht. Unbefleckt. Und die bleiben dann auch unbefleckt. Christus kann keine Gemeinschaft mit Sündern haben. Da kann auch nichts an Sünde übrig bleiben. In Markus 10 lesen wir, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Hier steht viele, das bedeutet nicht alle. Einige werden nicht im Himmel sein. Blaise Pascal hat mal gesagt, wir werden uns wundern, dass wir im Himmel sind. Wir werden uns wundern, dass viele da sind, die wir gar nicht erwartet hätten. Und wir werden uns fragen, wo die sind, die wir erwartet hätten. Man lernt Menschen kennen, die gehen schon lange mit Christus. Sie haben einen Anfang gemacht und sind dann aber immer wieder bei dem Gedanken hängen geblieben, ob sie dann wirklich errettet sind. Einige solcher Gespräche geführt. Solche Gedanken gehören sicherlich in die Schule Gottes. Zu reflektieren, ob die Gottesbeziehung, die ich habe, stimmt. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ich glaube, man muss sich jeden Morgen neu sagen, ja, Herr. Die Hugenotten haben das ja, die wurden ja entsetzlich verfolgt und die haben quasi jeden Morgen mit ihrem Leben immer abgeschlossen. Die haben gesagt, also wir wissen nicht, wie der Tag laufen wird, aber Gott ist mit uns. So sind die in den Tag gegangen. Manchmal fehlt uns das vielleicht ein bisschen. Aber die Frage, ob Christus mich wirklich lieb hat, die stellt sich nicht mehr. Die ist mit Golgatha beantwortet. Das ist häufig das Manko, das immer dann eintritt, wenn nicht die Gottesbeziehung jetzt in Frage gestellt wird, sondern wenn wir eben merken, dass wir vielleicht in den letzten Tagen, Wochen, Monaten eben halt doch nicht so viel Zeit mit Gott verbracht haben. Also mir geht es ganz deutlich so. Und ich merke, dass also eigentlich 99% nur Arbeit ist, dann merke ich einiges, was viel wichtiger ist, nämlich für meine Seele, für mein Inneres, für meinen Frieden, dann den ja, hinten runterfällt. Und diese Sensibilität, die müssen wir uns bewahren. Es hat mal jemand gesagt, daran, also die Frage der Heilsgewissheit, bin ich gerettet, ist alleine schon ein Indiz dafür, dass wir wahrscheinlich gerettet sind. Weil wenn wir das uns nicht fragen würden, würden wir gar nicht mehr diese Fragen stellen wollen. Also wenn wir nur noch durchs Leben gehen würden und sagen, mir kann ja gar nichts passieren. Ja, also dieses Positive im übertriebenen Maße. Vorsicht. Also diese gesunde, das gesunde Hinterfragen meiner Beziehung zu Gott, ich glaube, das ist wichtig. Aber es darf nicht dazu führen, dass meine Rettungsgewissheit angegriffen wird. Das möchte der da unten gerne. Es gibt Menschen, die hadern mit alten Vergebungen. Sind die wirklich vergeben? Sie schmerzen doch noch so, diese alten Narben, die von mir oder von anderen oder sonst wem zugefügt wurden. Ja, wir müssen sicher mitunter ein Leben lang Konsequenzen einer Schuld tragen und ertragen. Ich kenne eine HIV-Infizierte, eine total nette Frau. Die ist einmal mit ihrem Verlobten ins Bett gegangen und wusste nicht, dass er vorher in Malaysia war. Der ist inzwischen tot. Aber sie trägt ein Leben lang diese Konsequenz. Könnt ein jammern, aber es ist so. Und das ist wichtig, dass wir solche Dinge uns auch mal vor Augen halten. Aber trotzdem hat die endgültige Konsequenz keinen Zugriff mehr auf uns. Die Schuld ist vergeben, die hat Christus bezahlt. Es ist ein wirklich seelsorgerliches Problem, das viele Menschen in den Gemeinden beschäftigt. Ist das alles weg? Es sind viele Erinnerungen aus alten Zeiten. Es ist jetzt ja so, dass gerade die Generation, die den Krieg erlebt hat, die Flucht erlebt hat, was da alles teilweise passiert ist. Aber all das darf uns nicht von dieser Erlösung abbringen und wird es auch nicht. Wenn Leben mal nicht so gelingt, wie wir uns das vorstellen, dann kann es mitunter daran liegen, dass uns genau das immer wieder einholen will. In Jesaja 53 lesen wir, er wurde durchbohrt und das lesen wir manchmal so sehr schnell, aber man muss es manchmal ja ganz langsam und fast buchstabierend lesen. Er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Und wenn wir dann auf falschen Wegen unterwegs sind, dann gelingt Leben nicht. Und ich musste in diesem Jahr mehrere Entscheidungen treffen, von denen ich nicht wusste, wie. Ich wusste es einfach nicht. Ich habe Gott wirklich in den Ohren gelegen und habe gesagt, könntest du mir jetzt nicht mal eine E-Mail schicken? Mach das, mach das, mach das, mach das. Aber dann eher zu sagen, gut, wenn du dich dazu nicht äußerst, dann entscheide ich mich auch nicht. Wenn es keine Klarheit gibt, dann gehe ich diesen Weg nicht. Es gibt einen Bestseller, den habe ich gestern geschenkt gekriegt. Mal sehen, wann und ob ich den lese. Warum wir immer nur unvernünftige Entscheidungen treffen. Kommt aus den USA. Weiß ich nicht. Muss ich mal sehen, ob ich das alles noch lesen werde dieses Jahr. Aber alleine im Vorwort steht schon drin, dass wir viele Entscheidungen so aus dem Gefühl heraus treffen und dann uns häufig rationale Argumente zusammensuchen, die unsere gefühlsbetonte Entscheidung dann gut untermauern. So, das ist so ein Tenor in diesem Buch. Es gibt sicherlich Entscheidungen im Leben, die wir treffen können, weil wir wissen, jo, genau das ist richtig. Habe ich bestimmt schon mal erzählt, also als ich damals in Rüdersdorf gearbeitet habe und wir waren eigentlich unzufrieden, haben lange gebetet und so, dann gab es immer noch die Frage, ziehen wir nun um oder nicht? Und dann haben wir gesagt, gut, aber nur 100 Quadratmeter und nicht mehr als 10 Mark damals. Waren 110 Quadratmeter und 11 Mark, haben wir gesagt, nö, dann ziehen wir eben nicht um. So haben wir die Entscheidung damals getroffen und wurden, ich sage jetzt mal, versteht das nicht falsch, und wurden von Gott belohnt, in Anführungsstrichen. Also wenn wir zum Beispiel den Mietvertrag unterschrieben hätten, dann wäre das einer für 5 Jahre gewesen. 3 Wochen später kam dann das Telefonat aus Rostock, ob ich nicht wieder nach Rostock kommen will, an die Uni. Stellt euch mal vor, wir hätten unterschrieben. Ja? Also es gibt manchmal Dinge, wo man sich festlegt und sagt, ja, hier weiß ich ganz genau, das ist richtig. Aber es gibt manchmal Entscheidungen zu treffen, Fragen, Wege, Möglichkeiten, gehe ich da lang oder nicht? Und da kriege ich keine klare Antwort vorher. Und sie dann vielleicht gefühlsbetont zu gehen, um dann einzusehen, oh, das war doch nicht so ganz gut, dann wieder zurückzurudern, ist manchmal sehr schwierig. Und dann muss man einfach den Strich ziehen und sagen, gut, ich weiß es nicht und ich kriege derzeit keine Antwort von Gott, also lasse ich es. Zumindest in diesem Jahr hat mir das einigermaßen viel erspart. Informationsdefizite. Manchmal können wir Schilder nicht lesen, nicht weil böse Menschen die Wegweiser verdreht haben, sondern weil unser Adam in uns noch ganz schön kämpft, weil wir sie nicht so lesen wollen, wie sie eigentlich dastehen. Ich musste vor 2 Wochen, war ich in Lübeck, in der Gemeinde, wo Volkmar Glöckner jetzt ist, und da ging es um Ethik, Ethik in der Medizin. Und die Schnellvariante bei der Frage, ob Transplantationsmedizin ethisch ist oder nicht, also es geht um Hirntote, alleine die Diagnose Hirntote, der Begriff Hirntod ist für mich ziemlich künstlich und damit eigentlich abzulehnen, aber man könnte es ganz kurz machen. Du sollst nicht töten. Punkt. Das ist ein Hinweisschild, das ist für mich eindeutig. Und wir suchen uns viele Elemente heraus und die Deutsche Bischofskonferenz ist so weit, dass sie sagt, es ist ein Akt der christlichen Nächstenliebe, seine Organe zu spenden. Sehe ich komplett anders. Das ist für mich einfach eine Frage des Hinweisschildes. Aber nicht immer ist alles so klar. Christus weiß das. Aber wir können nicht erwarten, dass Hilfe so vom Himmel fällt, wie wir es erwarten, wie wir es wollen. Das sind diese gefühlsbetonten Dinge. Wenn wir unseren Herrn mit einbeziehen, dann werden wir sicherlich auf kurz oder lang seinen Willen erkennen. Ich glaube, das, denke ich, werden viele, die schon ganz lange mit Christus unterwegs sein, unterschreiben. Mitunter braucht das Zeit, mitunter auch ein Leben lang. Aber es braucht auch gute Mitwanderer auf dem Weg Christus nach. Das habe ich neulich genießen dürfen. Habe ja sonst immer so meine Probleme mit Audi-Fahrern auf der Autobahn. Anwesende ausgeschlossen. Nein, ich sage ja, also ich habe das ja mal jetzt genießen dürfen. Und das war also auch so, wie ich kam letzte Woche Mittwoch, war das letzte Woche Mittwoch? Ja. Als es anfing so zu schneien, musste ich aus Berlin, ich glaube mit Nils habe ich auch noch mal telefoniert, genau. Es war ein furchtbares Wetter. Also man teilweise nur 10, 15 Meter weit gucken können, das war gruselig. Und dann überholt mich doch flugs so ein Audi. Bup. Dann habe ich gedacht, na, den nutzt du jetzt aus. Es war wie so ein kleiner Engel, der mir geschickt wurde. Da habe ich mit meiner Automatik hinten dran gehängt und der ist gefahren und ich ihm hinterher. Ich brauchte mich eigentlich gar nicht sorgen. War alles schön. Dann bis fast kurz vor zu Hause, da war es dann wieder ein bisschen schwieriger, aber bin dann trotzdem gut nach Hause gekommen. Also manchmal muss man seine Meinung auch revidieren. Über kurz oder lang werden wir Leitlinien bekommen. Das ist manchmal schwierig zu erkennen, gebe ich zu. Ganz persönlich, aber auch in der Gemeinde, in der Familie, im Beruf. Das ist manchmal sehr schwierig und manchmal wartet man wirklich lange. Aber umso mehr wir unseren geistlichen Menschen einbeziehen und den fleischlichen weglassen, versuchen uns davon zu trennen, umso mehr wird uns das gelingen. Hiob sagt in 1925, ich weiß, mein Erlöser lebt. Dieses Wissen, hier steht nicht, ich hoffe, mein Erlöser lebt, sondern ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Erlösung. Um den ganz auferstandenen Herrn, das ist Grundlage allen Vertrauens. Christus ist da, ganz persönlich. Und was du mit Christus erlebt hast, das gilt auch für den Menschen neben dir. Das ist der, der mitwandert. Ist ja auch manchmal wichtig, dass man da motiviert wird, weiterzugehen. Manchmal sieht man ja, ne, habt ihr ja bestimmt schon erlebt, wenn man so nebeneinander geht, und das ist so eine Kurve, und der ganz rechts, ne, bei einer Rechtskurve, da sieht der ganz rechts, der sieht nicht, was hinter der Kurve ist, aber der ganz links geht, der kann schon ein bisschen um die Ecke gucken. Der kann schon sagen, da vorne, da ist die Raststätte. Es gibt Dinge, über die Klarheit herrschen sollte. Na klar, es gibt Dinge des Geschmacks, über die man lieber nicht streiten sollte, auch in der Gemeinde. Und sicherlich müssen wir auch theologische Diskussionen führen. Das gilt heute mehr, Gottes Wort zu verteidigen. Aber wir dürfen nicht glauben, dass wir schon alles verstanden haben. Es ist nicht gewinnend, wenn wir biblisch völlig korrekt mit der Botschaft des sündigen Menschen daherkommen, aber die Liebe, die Christus am Kreuz gezeigt hat, die Liebe, die Christus alles gekostet hat, vergessen. Also den Bogen, die Erlösungsbedürftigkeit induzieren, aber dann bitte auch die Liebe Christi aufzeigen. Andersrum ist genauso schwierig. Nur Liebe zu proklamieren, das endet in der Allversöhnung und das ist Tüttelkram, wie wir wissen. Ich habe euch alle lieb, das haben wir schon mal gehört vor mehr als 20 Jahren. Am Ende wird alles gut werden. Also, das ist genauso schlecht. Aber beides zusammen, das gehört zusammen. Das ist wichtig. In unserem Ausgangstext steht, wenn aber diese Dinge angefangen haben zu geschehen, so blicket auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Und ich glaube, wir können diese Verse eben nicht nur auf die Drangsal, auf die Trübsal beziehen, die hoffentlich für uns keine irdene Zeit ist, sondern schon eine himmlische Zeit ist, weil wir schon bei Christus sind. Aber wir können genau diese Verse auf uns heute anwenden, weil genug Drangsal und genug Trübsal haben wir hier auch. Wenn du gemerkt hast, dass du Erlösung brauchst, wenn dir die Schuld immer unerträglicher wird, wenn du mit deinem Leben nicht zurechtkommst, dann kannst du das durch das Kreuz, durch die Liebe Christi, die dir all deine Schuld vergibt, erlöst werden und du wirst, wenn der Tag des Herrn beginnt, von ihm in seine Herrlichkeit gezogen werden. Blick auf das Kreuz und lass dich von Christus aufheben. Deine Erlösung naht und deswegen erhobenen Hauptes. Es bedeutet nicht, dass wir vor Ehrfurcht auch mal auf unser Angesicht fallen sollten. Ich möchte so ein bisschen auf die Zielgerade kommen. Eine der wichtigsten Aussagen in der Offenbarung. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Offenbarung 21, Vers 4. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das steht nicht, und das ist auch wieder etwas so Fantastisches, und das kommt, wenn man, jetzt könnte man mit Jesaja anfangen, ne? Wenn man jetzt einfach mal schaut, wie ging das eigentlich los? Es war eine unmittelbar persönliche Beziehung, die Gott zu den Menschen hatte, aus der haben wir uns herausgestohlen. Das ist unsere Gottlosigkeit, das ist die erste Sünde, zu sagen, Gott, ich bin mein Herr. Aber dann diese Persönlichkeit wieder aufzunehmen, wo Gott genau zu Abraham kam und sagte, weil ich gesehen habe, dass du alles gegeben hättest für mich. Deshalb wird genau dieser Heilsbogen aufgespannt. Und der ist in der Auferstehung des Herrn dann vollkommen gewesen. Und hier steht er. Das bedeutet also nicht, ich habe hier eine Legion Engel und wenn wir dann alle im Himmel sind, gibt es eine Kleenex-Büchse und dann wird immer schön abgetupft. Nein. Hier steht er. Höchst persönlich. Er. Jeden Einzelnen. Ich weiß nicht, wie das gehen wird. Aber es steht da. Er höchstpersönlich wird jede Träne von deinem Auge abwischen, die du hier vergossen hast. Wenn du das erleben möchtest, dann sprich mit Christus und vielleicht ist es an der Zeit, erhobenen Hauptes auf das Kreuz zu schauen, weil du weißt, dass deine Erlösung sich naht. In Offenbarung 5, Vers 9 lesen wir, und sie sangen ein neues Lied. Würdig bist du, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du wurdest geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erworben, aus allen Stämmen und Sprachen, aus den Nationen und Völkern. Deswegen bedeutet Advent eben nicht nur, auf Christus in der Krippe zu schauen, sondern auch und vor allem weiter zu schauen auf das, was er getan hat. Für alle, die wir hier sitzen, für alle, die da draußen sind. Und weiter zu schauen auf das, was gerade hier und heute passiert. Und dann sind wir bei dieser echten Erwartung, dass Christus uns rufen wird. Und dann ist es wichtig, dass wir uns unserer Erlösung wirklich sicher sind. Amen.